Liebe Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Thüringen TV. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Und wir legen auch gleich los mit den Kollegen von Jena TV. Geht es nun zum Fuchsturm. Dort findet das alljährliche Pflegeprogramm für die Wege und die Umgebung des Fuchsturmes statt. Dies übernimmt die Fuchsturmgesellschaft und wie immer eine Gruppe Studenten des internationalen Workcamps. Wir schauen bei den Reinigungs- und Wartungsarbeiten zu.
Die Wege und Flächen rund um den Fuchsturm pflegen sich nicht von selber, sondern werden von der Fuchsturmgesellschaft gepflegt und nutzbar gehalten. Bereits seit den 90ern bekommt die Gesellschaft einmal im Jahr Unterstützung von Studierenden des internationalen Workcamp, welche für 2 Wochen Revier im Schullandheim Sternen beziehen. Während die Studierenden in der vergangenen Woche gemeinsam mit KSJ im dortigen Forst tätig waren, erhalten sie nun jeden Tag bis 14 Uhr Aufgaben und Verpflegungen von der Fuchsturmgesellschaft.
Letzte Woche waren wir im Wald in der Nähe unserer Unterkunft der Stadt und haben dabei geholfen, einige Bäume und Äste zu schneiden, um die Pfade und Wanderwege gut begehbar zu machen. Diese Woche haben wir mit der Fuchsturmgesellschaft gearbeitet, um ihnen dabei zu helfen, die Wege zu pflegen, das neue Geländer zu streichen und die Umgebung generell sauber zu halten. Es war toll. Wir haben viel gelernt und die Menschen waren sehr nett.
Wir haben viel Arbeit für die Umwelt gemacht und die Bedingungen im Wald verbessert. Die Arbeit ist nicht zu hart und ich mag sie sehr, weil sie sehr nützlich ist und ich dabei neue Freunde gewinnen konnte. Und weil ich etwas Sinnvolles für Deutschland, die Region und die Menschen hier beitragen konnte. Von den 13 Teilnehmern kommen jeweils 3 aus Italien, Serbien und Frankreich und je 2 aus Spanien und Armenien. Mit Cécile aus Frankreich gibt es zumindest eine unter den Freiwilligen, die Deutsch sprechen und übersetzen kann.
Also die Linguistik funktioniert schon. Man ist natürlich darauf angewiesen, dass wirklich einer das übersetzt, was wir uns so wünschen. Und ansonsten machen eben die Männer die Arbeiten vor von unserer Fuchsturmgesellschaft, damit dann die Studenten wissen, was sie zu tun haben. Und es wichtig ist eben auch, dass die Studenten lernen, miteinander zusammenzuleben. Das ist ja sehr wichtig. Und dass eben ein gewisses Teamwork auch entsteht.
Die Atmosphäre ist ziemlich angenehm. Wir genießen die gemeinsame Zeit, spielen viele Spiele und unternehmen Gruppenaktivitäten wie Ausflüge in andere Städte. Ich habe neue Freunde gefunden. Es ist anders als mein normales Leben zu Hause. Es sind viele Menschen, die als Gruppe miteinander klarkommen müssen, was nicht immer ganz einfach ist. Aber wir bekommen das trotzdem hin.
Zu den Aufgaben und Projekten gehörten in diesem Jahr die Errichtung eines dem Vandalismus zum Opfer gefallenen Geländers und die Landschaftspflege rund um die Weihestätte. Die Fuchsturmgesellschaft wirbt auch für den Rest des Jahres für mehr Unterstützung für ihren Verein.
Also wir sind eigentlich ständig auf Suche nach Mitgliedern, die uns bei unserer Arbeit unterstützen. Vor allen Dingen eben auch junge Leute, die gut zugreifen können. Und Sie haben ja selbst gesehen, die meisten Herrschaften, die jetzt hier dabei sind, das sind doch alles Rentner. Also das ist aber normal, wenn ich so eine Woche plane, da bin ich schon ein bisschen auf die Renten angewiesen, kann nicht von den Leuten verlangen, dass sie Urlaub nehmen dafür. Aber wir sind halt ständig auf der Suche nach jungen Leuten, die uns eben zu unseren Arbeitseinsätzen samstags helfen.
Am Freitag verteilen sich die Camp-Teilnehmer dann wieder auf dem Kontinent. Beim Workcamp seien jedoch viele Freundschaften entstanden, die die Teilnehmer auch in Zukunft weiter pflegen wollen.
Blicken wir nun nach Bad Berka. Schwungvolle Ringe statt schnöder Mittagspause. Im Kurpark am Goethebrunnen sorgt seit dem Frühjahr ein ungewöhnliches Bewegungsangebot für Abwechslung. Jeden Dienstag und Donnerstag zwischen 12 und 12.30 Uhr lädt die Touristinformation zum Hula-Hoop-Training ein. Offen für alle, die Lust auf Bewegung und gute Laune haben.
Die Idee stammt von der Kur- und Tourismusmanagerin Heidi Kuffer. Und sie scheut sich auch nicht davor, selbst mitzumachen. Das probieren wir einfach mal in der Mittagspause aus, sagte sie im Frühjahr. Und siehe da, es wird sehr regelmäßig genutzt, vor allem von Kolleginnen und Kollegen der Medianklinik. Wenn es zeitlich passt, dann macht auch Bürgermeister Michael Jahn mit und findet es einfach eine coole Idee. Das nötige Material hat die Touristinformation angeschafft. Verstellbare Reifen, die auch größeren Teilnehmenden gerecht werden. Der Einstieg sei gar nicht so schwer, meint der Bürgermeister. Man muss ein bisschen Gefühl entwickeln. Manche sind Naturtalente, andere tun sich schwerer. Aber der Spaß steht immer im Vordergrund. Und ganz nebenbei trainiert die Bewegung nicht nur die Bauchmuskeln, sondern auch die Haltung und sorgt für Muskelkater am nächsten Tag. Und die Lachmuskeln kommen garantiert nicht zu kurz, so Michael Jahn. Begonnen hat das Angebot im Frühjahr, pünktlich zum Start der Outdoor-Saison. Geplant ist, draußen zu trainieren, solange es das Wetter zulässt. Eine Schlechtwettervariante gibt es auch. Da wurde schon mal in der Touristinformation geübt. Warm wird einem ohnehin beim Hula Hoop. Das sportliche Mittagsprogramm im Kurpark hat schon feste Anhänger und es werden immer mehr. Denn Besucher des Kurparkes reihen sich oft spontan mit in die Gruppe ein.
Und mit den Kollegen vom Saale Info TV gibt es nun einen kleinen Rückblick für Sie vom Pößnecker Stadtfest 2025. 2 Tage lang waren in der kleinen Stadt alle auf den Beinen und haben gefeiert. Es war für jeden etwas dabei, von Kids, Familien bis hin zu Musik am Abend. Und auch das Kulinarische kam nicht zu kurz. Michael Ritze vom Fachbereich Kultur aus der Stadtverwaltung Pößneck zieht ein kleines Resümee.
Das Pößnecker Stadtfest 2025. 3 Tage voller Spaß mit der Familie. 3 Tage lang wurde in Pößneck gefeiert, geschlemmt und gelacht. An alles war gedacht, sogar das Wetter spielte mit. Tagsüber gab es für Familien ein buntes Programm auf der Bühne. Außerdem lockten die Blaulichtmeile, zahlreiche Stände und die Präsentationen der Vereine auf dem Altstadtplatz. Auch für die Kleinen war viel dabei. Basteln, Schminken und Mitmachaktionen sorgten für Abwechslung. In der Innenstadt konnten die Besucher weitere Stände entdecken und ihr Glück am Glücksrad versuchen. Für das leibliche Wohl sorgte die Schlemmermeile. Hier konnte man sich stärken und in geselliger Runde verweilen. Am Abend traten am Freitag und Samstag 4 Bands auf, die mit guter Musik für ausgelassene Stimmung sorgten.
Ja, liebe Gäste, 3 tolle Tage liegen hinter uns. Das 33. Pößnecker Stadtfest. Sie sehen im Hintergrund, die Abbauarbeiten laufen. Wir hatten ein tolles Programm. Am Freitag ging es los mit 2 rockigen Abendbands. Wir hatten Black Tain hier auf unserer Bühne. Wir hatten Purple Mania da. Am Samstag hatten wir die Kitas, die Schulen, die Trommelgruppe Rabatz, die hier wirklich den Namen alle Ehre gemacht hat und für Rabatz gesorgt hat, mit dem Publikum zusammen eine Choreografie hier auf die Beine gestellt hat. Wunderbar, der Markt war gefüllt. Die Sonne hat gelacht, es war wirklich ein schöner Samstag. Am Abend kam dann die Gruppe Jamaria aus Schleiz und als Höhepunkt natürlich U2. Der Markt war prall gefüllt, die Sommernacht war lau, die Getränke waren kalt, Es war wirklich wunderschön. Heute am Sonntag, unseren letzten Tag, den Familiennachmittag, hatten wir auch wieder ein buntes Programm hier auf der Bühne. Wir hatten die Vereine hier vor Ort. Wir hatten die Auslosung unseres Stadtfestquiz. Wir hatten die Auslosung vom Förderverein. Es ging tolle Gewinne über die Bühne und der Höhepunkt zum Schluss, die kleine Helene, die jetzt immer noch ihre Autogramme hier vor Ort schreibt. Und was wir an dieser Stelle natürlich nicht vergessen dürfen, das sind die ganzen Ehrenamtler, die hier 3 Tage lang für Sie, für die Gäste, ihre Zeit hier verbracht haben, versucht haben, Ihnen das hier so schön wie möglich zu gestalten. Der Wörterverein mit all seinen Helfern, da ein Riesendank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass das so toll geklappt hat. Einen großen Dank natürlich an unsere Sponsoren, die dafür sorgen, dass sowas überhaupt durchgeführt werden kann. Und ja, das soll es von mir gewesen sein. Ich danke Ihnen, dass Sie da waren zum 33. Pößnecker Stadtfest und hoffe, dass Sie im nächsten Jahr am 1. September Wochenende zum 34. Pößnecker Stadtfest natürlich wieder hier sind und uns wir hier sehen auf dem Marktplatz in Pößneck.
Sportlich wurde es dann beim Volleyballturnier, bei dem um den Pokal des Bürgermeisters gespielt wurde. Um jeden Ball wurde hart gekämpft, sodass auch die sportliche Seite des Festes nicht zu kurz kam. So erlebten die Pößneckerinnen und Pößnecker erneut 3 wunderschöne Festtage. Nun heißt es kurz durchatmen, bevor schon bald die Planungen für das Stadtfest 2026 beginnen.
Und mit den Kollegen von Oskar am Freitag TV wird es nun sportlich. Am 28. August startete die neue Saison der Blue Volleys Gotha und es wurde gleich direkt gespielt. Natürlich nur zum Test, aber dafür mit vollem Einsatz. Und es gab noch ein Highlight, die neue Mannschaft wurde vorgestellt. Wir dürfen also gespannt sein. Vereinsmanager Jörg Fischer gibt einen kurzen Ausblick auf die neue Saison.
Mit Schwung in die neue Saison. Am 28. August veranstalteten die Blue Volleys Gotha in der Ernestiner Sporthalle ein öffentliches internes Testspiel. Um die Fans auf die neue Spielzeit richtig einzustimmen, wurde im Verlauf des Matches, anders als in den vergangenen Jahren, die neue Mannschaft vorgestellt. Viele Veränderungen gab es nicht. Aber einen herben Abgang muss der VC Gotha kompensieren, meint Vereinsmanager Jörg Fischer.
Wir hatten signifikante Abgänge, einen ganz besonders mit Erik Niederlücke, den es zu ersetzen gilt. Wir haben gute Leute gefunden, eine homogene Mannschaft, die wir in der nächsten Saison auf die Platte schicken.
Der Abgang von Erik Niederlücke trifft die Blue Volleys hart. Aber VC-Trainer Robert Werner sieht, wie sich die Neuzugänge schon aufdrängen und den Verlust beinahe in Vergessenheit geraten lassen.
Bei den Neuzugängen haben wir auf einmal Jean Christoph Philippides, der als Diagonalangreifer aufs Feld geht. Dann haben wir Lauritz Jastrow, der aus Schweig gekommen ist, der die Position Mittelblock spielt. Und der dritte Neuzugang ist Ben Bierwisch im Außenangriff.
Mit dem Test am 28. August konnte das Trainerteam eine erste Einschätzung der Wettkampfhärte ihrer 13 Jungs machen. Nur zu hart sollte das Team nicht rangehen, warnt Jörg Fischer. Da die Saison 2025-26 in der zweiten Bundesliga mit einem neuen Modus aufwartet und die Belastungssteuerung der Spieler deshalb noch wichtiger wird.
Wir hoffen, dass wir verletzungsfrei durchkommen, denn es wird eine sehr lange Saison. Bis Weihnachten gibt es gar kein freies Wochenende mehr.
Und diese Saison wollen die Blue Volleys wieder erfolgreich bestreiten. Jörg Fischer und VC-Trainer Robert Werner haben ganz klar ein Ziel vor Augen.
Wir sind ja Bundesligameister letztes Jahr geworden. Intern hat sich die Mannschaft zum Ziel gestellt, in die Playoffs zu kommen. Das heißt unter die ersten 4 in dieser Staffel, um dann einen gesamtdeutschen Bundesligameister auszuspielen.
Unsere Erwartungen gehen, denke ich, Hand in Hand mit der Erwartung auch vom Team. Wir wollen natürlich auch wieder attraktiven Volleyball spielen und im besten Fall um den Einzug in die Playoffs kämpfen.
Das Team für die bevorstehende Saison sieht wie folgt aus. Bis zum Start der Saison in der zweiten Bundesliga vergehen noch ein paar Wochen. Am 13. September müssen die Blue Volleys dann erstmals auswärts in Leipzig ran. Bis dahin verpassen Trainer Robert Werner und Co-Trainer Robin Schade ihrem Team den letzten Schliff.
Die Vorbereitung läuft auch bis jetzt super. Ja? Wir haben noch 2,5 Wochen und ich denke, da werden wir auf jeden Fall ein sehr starkes Team in die Saison schicken.
Ja, liebe Zuschauer, und wir machen jetzt eine kurze Werbepause und sind gleich zurück mit weiteren Beiträgen von Thüringen TV. Bleiben Sie dran.
Therme heißt Wärme. Unsere Saunen bleiben geöffnet. Genießen Sie unverändert Heilung und Entspannung in der Toskana-Therme Bad Sulza. Alles bleibt auf und wir bleiben heiß.
Du willst den perfekten Sommermoment erleben? Dann entdecke das Altenburger Land und genieße den Moment. Deinen Sommermoment. Hashtag dein Sommermoment.
Ja, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück bei Thüringen TV. Schön, dass Sie dran geblieben sind. Und wir machen weiter mit den Kollegen vom Saale Info TV. Es geht an den Hohen Wartestausee. Dort fanden die Panorama-Beats statt und das nun schon zum zweiten Mal. Kulinarisch war für alle gesorgt und coole Beats gab es dazu auch noch. Und es wurde ausgelassen getanzt. Man sieht, die Leute hatten Spaß.
Panorama-Beats am Hohen Wartestausee. Die zweite Auflage ein voller Erfolg. Bei strahlendem Sonnenschein und bester Stimmung verwandelte sich das Waldhotel am Stausee in eine Location voller Musik, Genuss und Lebensfreude. Zu leckeren Cocktails oder einem kühlen Bier konnte man von Anfang an ausgelassen tanzen. Die Tanzfläche war schnell gefüllt.
Wir sind heute hier am Waldhotel am Stausee, haben das zweite Mal unser Event Panorama Beats mit zwei DJs, den Chris van Koon und der Silea C. Wir haben hier eine wunderschöne Location geschaffen mit tollem Blick über den Stausee. Wir haben tolles Wetter heute. Wir freuen uns auf einen tollen Nachmittag. Wir haben tolle Cocktails. Wir haben Speisen und Getränke. Wir hoffen auf einen tollen Nachmittag. Und ja, dass ganz viele kommen. Und wir dann vielleicht eventuell das dritte Event planen können.
Ein großartiger Abschluss für ein unvergessliches Wochenende im Waldhotel. Und wer dieses Mal nicht dabei war, die dritte Auflage ist ein absolutes Muss.
Ja, und mit den Kollegen von Jena TV geht es nun zu den Jena Streetworkern. Sie haben ihr Domizil in der Saalbahnhofstraße 8 und haben für alle und jeden Mittwoch von 16 bis 18 Uhr geöffnet. Und nicht nur das, man kann seinen Cannabisvorrat auf den Wirkstoffgehalt testen lassen. Spannend, wir sprechen mit dem Straßensozialarbeiter Pierre Wolfram und schauen ihm beim Testen über die Schulter.
Jeden Mittwoch von 16 bis 18 Uhr öffnen die Straßensozialarbeiter Jena Zentrum ihr Büro in der Saalbahnhofstraße für das Safer Use Angebot Check Dein Cannabis. Kostenlos und anonym kann hier jeder vorbeikommen, eine Probe aus seinem Vorrat der getrockneten Pflanzen mitbringen und sie auf ihren Wirkstoffgehalt testen lassen. Einzige Bedingung ist ein niedrigschwelliges und akzeptanzorientiertes Beratungsgespräch, um zusätzliche Aufklärung über Effekte und Risiken beim Gebrauch zu vermitteln. Laut Pierre Wolfram ist Cannabis spätestens seit der Teillegalisierung in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Dementsprechend werde mit oder ohne Angebote wie diesem konsumiert, anders als bei Substanzen wie Alkohol, aber ohne genauere Informationen über den Wirkstoffgehalt im jeweiligen Produkt.
Wenn man in den Laden geht, dann hat man eine breite Produktpalette. Man hat Biermischgetränke bis hin zu hochprozentigen Spirituosen und weiß bei jeder Flasche, die man sich kauft, genau den Wirkstoffgehalt. Bei Cannabis ist das nicht der Fall. Dadurch, dass das ein Naturprodukt ist, ist die Wirkstoffkonzentration von sehr vielen unterschiedlichen Faktoren abhängig. Beispielsweise die Sorte, die Anbaubedingungen, ob es gedüngt wurde, wie es gedüngt wurde. Und alle diese Faktoren haben Einfluss darauf, wie hoch diese Wirkstoffkonzentration ist. Und unser Angebot füllt gerade diese Lücke. Also Konsumierende können zu uns kommen, können genau analysieren, wie hoch diese Wirkstoffkonzentration ist und damit bewusste Entscheidungen treffen und vor allem informierte Entscheidungen.
Im Vergleich zu einem prohibitiven Umgang mit der Droge könne auf diesem Weg einer Stigmatisierung und Verbannung auf den Schwarzmarkt entgegengetreten werden. So konnte durch das Verfahren bereits vor zugemischten synthetischen Cannabinoiden gewarnt werden, die andernfalls schwere gesundheitliche und teilweise lebensbedrohliche Schäden bei den Konsumenten hätten anrichten können.
Ich vergleiche das auch immer sehr gerne mit so einem Sicherheitsgurt im Auto. Also kein Sicherheitsgurt wird rasende Menschen davon abhalten, unangepasste Geschwindigkeiten zu fahren. Aber sollte es mal wirklich zu einem Unfall kommen, kann dieser Sicherheitsgurt halt größeren Schaden verhindern. Und da sind wir auch wieder bei dem ganzen Thema Harm Reduction bzw. Schadensminimierung.
Sowohl von den Konsumierenden selber als auch aus Fachkreisen gäbe es viel Zuspruch.
Und es ist natürlich eine super Möglichkeit, um überhaupt erstmal in den Beziehungsaufbau zu gehen, überhaupt solche stigmatisierten Themen wie Konsum auch überhaupt erstmal ansprechen zu können, gerade wenn es dann auch Richtung Abhängigkeitserkrankungen geht. Ist das oft ein Thema, was sehr ungern angesprochen wird. Und unser Angebot ist oft der erste Schritt tatsächlich ins Hilfesystem. Also viele unserer Nutzerinnen und Nutzer hatten noch nie mit dem Suchthilfesystem irgendwie Berührungspunkte. Und wir sind dann oft der erste Ansprechpunkt oder Anlaufpunkt.
Durch die Beratung und den Beziehungsaufbau kann bei Suchtproblemen schnell und effektiv geholfen werden. Im Rahmen der Entstigmatisierung sei es außerdem wichtig, Drogenkonsum und Sucht bzw. Abhängigkeit nicht als deckungsgleich zu sehen.
Was ich als großes Problem sehe, weil dann auch andere Kontextfaktoren einfach hinten runterfallen, beispielsweise, dass es auch eine Substanz, das Set und das Setting alles Einfluss auf den Konsum und auch auf die Erfahrung des Konsums hat. Meiner Erfahrung nach wird sehr viel stigmatisiert und durch diese Stigmatisierung werden Informationen sehr wenig vermittelt. Leute, die sich informieren, tun das häufig, erleben wir sehr häufig über TikTok, über Instagram. Und das sind natürlich keine guten Quellen, um sich über solche Themen zu informieren.
Check Dein Cannabis ist eine Kooperation der Streetworker von Trudel 11 mit dem Kontaktcafé in Lobeda und dem Miraculix Lab, welches die Testkits für das Verfahren zur Verfügung stellt.
Liebe Zuschauer, nun haben wir ein beliebtes, schon fast totgeglaubtes Format für Sie, den Rathauskurier. Dieses Mal aus Niederroßlar und es wird geschnackt über die Vorbereitungen zum Großereignis Elefantenfest. Und weil wir das Format Rathauskurier so schändlich vernachlässigt haben, gleich extra lang für Sie, denn kurz und knackig war gestern. Also durchhalten, liebe Zuschauer, jetzt gibt es sehr ausführliche Infos für Sie.
Hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir sind heute in Niederroßlar, ein Ortsteil der Landgemeinde Ilmtal-Weinstraße. Und wir sind verabredet an der Burg, in der Wasserburg, mit dem Bürgermeister Ralf Lindner und mit dem stellvertretenden Bürgermeister Stefan Müller.
Hallo.
Hallo. Hallo.
In Niederroßlar denkt man in anderen Kategorien als in anderen Orten. Hier gibt es alle 25 Jahre ein wichtiges Fest. Das ist das Elefantenfest. Und früher wurde das 5 Jahre lang vorbereitet, inzwischen sogar 7 Jahre lang. Denn ihr hattet jetzt kürzlich eine Beratung und habt euch erstmals getroffen, um dieses für euch unglaublich wichtige Fest vorzubereiten.
Das ist richtig. Wir haben, wie gesagt, schon viel eher diesmal angefangen und haben uns gedacht, wir legen los, weil ja die Zeit sehr schnelllebig ist und haben unsere Vereine haben wir eingeladen, um auch ein Votum zu bekommen.
Ob überhaupt Interesse besteht, wieder ein Fest zu machen?
Richtig, aber da wir alle Niederroßlar sind, war dann letztendlich auch gar keine Frage, gab es keine Frage darüber, sondern es waren alle auch oder fast alle dabei. Wir sind 15 Vereine in der Ortschaft, davon waren 9 Vereine vertreten und waren wir da auch sehr glücklich drüber und haben dort unser Votum gefunden, dass wir wieder feiern möchten. Und zwar 2032.
Ja, also damit ist eigentlich, wenn man so will, der Startschuss gefallen. Und wie geht das jetzt erstmal so grundsätzlich weiter? Also trefft ihr euch jetzt das nächste Mal im nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr? Oder wird das jetzt dann tatsächlich in bestimmten Abständen immer mal so ein Zusammentreffen geben?
Das ist tatsächlich so. Wir haben uns vereinbart, dass wir uns Anfang nächsten Jahres, 2026, wieder treffen. Wir haben erste Ideen gesammelt, eine Rückschau geworfen auf 2007. Was war da? Es kamen auch Dinge, was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen, was können wir anders machen. Und es sind ja ein Großteil der Leute in dem Verein, die auch schon 2007 mit dran teilgenommen haben, natürlich viel jünger. Und jetzt kommt auch wieder eine jüngere Generation dazu, was enorm wichtig ist. Und die nächste Versammlung im Januar wird ja wahrscheinlich sein, 2026, wird erstmal geprägt sein von der Rückschau, dass wir eine Auswertung machen. Es sind ein paar Vertreter, die damals im Organisationskomitee in federführender Stellung waren, die bereiten ein paar Dinge auf und dass wir uns erstmal anschauen, was ist wie gemacht worden, welche Arbeitsgruppen sind gegründet worden, welche Dinge hat man in welcher Abfolge geregelt, an was muss man alles denken und zu guter Letzt natürlich, was hat das damals alles gekostet.
Ja, aber es ist trotzdem ungewöhnlich. Also ich wüsste jetzt kaum einen Ort oder eine Region, wo das ähnlich gehandhabt wird, dass ihr wirklich 25 Jahre zwischen den Festen habt. Ist das jetzt wirklich so aufwendig, also um was auf die Beine zu stellen, beziehungsweise finanziell? Man könnte auch sagen, man macht es alle 10 Jahre.
Mhm. Nee, das resultiert aus der damaligen Zeit. Man hat aus der Not eine Tugend gemacht, als das die Elefantengeschichte begann. Und zwar ist das so, dass der damals wurde jede Kommune oder beziehungsweise jedes Dorf musste die toten Tiere noch selber bezahlen, die Kosten, die daraus entstanden.
Und wenn ein Tier im Ort verendet.
Richtig, ganz genau. Und der Elefantimis baba, die ist in unseren Ortsgrenzen praktisch totgekitzelt worden. Das waren die Mitglieder des Chores. Die kamen damals aus der Versammlung abends und haben das Tier getroffen. Das Tier hatte eine Kulik und ist dann praktisch im Elefantental verendet. Und da wurde dann aus der Not eine Tugend gemacht und hat man gesagt, man möchte alle 25 Jahre dieses Fest begehen. Und so ist es auch als Fest dann geworden. Und wir feiern das dann alle 25 Jahre.
Es wird jetzt dann 32, das nächste wird also der 6. sein. 2007 war das 5. Also so viel gibt es doch gar nicht. Ihr wart beide beim letzten Fest dabei.
Ja.
Also wir waren beide 82 dabei, wir waren beide 2007 dabei. Und das ist unser drittes. Ja, und man sagt in Niederrosla, wenn man Glück hat und alt wird, kann man 4 bei guter Gesundheit erleben. Wenn man falsch geboren wird, gerade nach einem Fest, dann sind es halt nur 3. Das ist so ein bisschen dann auch, bei uns wird eben viel in Elefantenfesten gerechnet. Wo andere in Jahren rechnen, rechnen wir, das war zwischen den Elefantenfesten 5 und 6. Oder?
Also da sagt man, mach's gut, bis zum nächsten Elefantenfest.
Nicht ganz so für die Auswärtigen, ja. Und alle 25 Jahre sind ja auch was Besonderes. Also da ist das, die Veranstaltungen heute sind derart inflationär, sodass man dann sagen kann, das ist dann was Besonderes.
Was waren denn eigentlich aus eurer Sicht die Highlights beim letzten Fest? Ich habe jetzt irgendwo gelesen, dass es ja diesen Drang gibt, jedes Fest muss das andere überbieten. Und ihr hattet ja beim letzten Mal, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, einen Festumzug gehabt. Und hattet ihr nicht sogar Seiltänzer oder Leute, die auf dem Hochseil gelaufen sind? Ist das wirklich wahr? Und wie kann man jetzt sowas toppen?
Ja, das ist wirklich wahr. Wir hatten die Gebrüder Weisheit da, die Hochseilartisten sind, die eigentlich jedermann kennt. Und wir hatten wirklich Höhepunkte, die da das Publikum auch genossen hat. Und genau das wollen wir erreichen, auch dieses Mal wieder, dass wir viele aus der gesamten Landgemeinde und aus der ganzen Region hier in Thüringen ansprechen können, um das Fest wieder zu einem richtig schönen Fest zu machen. Und deswegen auch die lange Vorbereitungszeit, um das abzutasten, was können wir wirklich leisten und möchten das auch leisten.
Das Fest ist das ein Wochenende? Also ist das mehrere Tage? Oder ist das
In der Regel war es eine Festwoche mit 2 Wochenenden. Mhm. Letztes Mal vom 2. bis zum 10. Juni, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 2007. Und was halt immer dazugehört, ist der Umzug, ein Festumzug. Der ist seit jeher Tradition. Und das kann man auch an den verschiedenen Chronikenbildern sehen. Jeder Verein hat da entsprechende Erinnerungen. Und das ist natürlich dann so, jeder Verein hat da sein Bild. Zum Beispiel die Feuerwehr stellt, da zur damaligen Zeit war halt so fahrendes Volk. Dann machen welche in Niederrosla, gab es mal eine Heilquelle. Da sollte Heilwasser verkauft werden. Da macht ein Verein, ich weiß gar nicht welcher, die machen ein Bild mit dieser Heilquelle. Da wird eine Heilquelle nachgebaut. Und so hat jeder Verein ein eigenes Bild, was er da macht. Und das wird dann im Laufe der Jahre eben auch fortgetragen.
Hallo.
Hallo.
Ja, na gut. Gibt es eine grundsätzliche Vision oder eine Idee, wo man sagt, das wäre mal ein ganz besonderes Highlight jetzt für das nächste Fest? Habt ihr was im Kopf? Also klar, ihr seid ja noch in der ganz, ganz frühen Vorbereitungsphase.
Genau.
Gibt es was,
genau,
wo man wirklich sagt, also das wäre total geil?
Die richtigen Ideen werden sicherlich erst noch kommen, da bin ich überzeugt davon. Im Moment möchte ich auch nicht so viel sagen, aber...
Weil ihr es dann nicht verwirklichen könnt.
Nee, wir wollen sehen, und was wirklich machbar ist. Mhm. Und er hat schon gesagt, das Wichtigste ist der Festumzug, wo auch das Bild dargestellt wird mit dem Elefanten im Holzverschlag. und dort durch das Dorf gezogen wird. Dann wird es sicherlich wieder etliche Nachmittage geben, wo wir für die Kinder viel vorbereiten, die Rentner Nachmittage dort bespielen möchten. Es wird sicherlich etliche Abende geben mit Veranstaltungen, wo wir auch wieder für Jung und Alt Programme aussuchen werden. Und das wird wieder ein sehr interessantes Gebiet, denke ich mir, was wir zu ackern haben.
Wir kommen ja jetzt zu dem Ort, wo die meiste Action wahrscheinlich stattfinden wird. Ist das euer Freizeitparadies oder wie kann man das jetzt hier bezeichnen?
Absolut, das ist vollkommen richtig. Wir sind hier an dem Ort, wo Tradition schon immer gefeiert wurde. Und zwar haben wir hier die Städte, das ist das Naherholungszentrum in Niederroßlau. Hier sind auch schon die vorgängigen Elefantenfeste eröffnet worden und begangen worden. Hier feiern wir mit Gruppenwehren, hier spielen und so weiter. Und das kennen auch viele in Niederroßlau. Mhm. Da wird die Tradition wahrgenommen und gelebt.
Vor dem letzten Elefantenfest ist das so hergerichtet worden, wie wir es jetzt hier sehen. Mhm. Das ist ein Schotterrasen, wo wir stehen. Das sieht man jetzt nicht, schön begrünt. Man sieht die Abgrenzung an den Seiten. Das sind auch wetterunabhängig hier, dass man hier ein Zelt stellen kann. Da kommt ein Tanzplan drauf. Hinter uns sieht man die neue Musikantenbühne mit einer Überdachung, dass die Musik auch im Trocknen steht. Die ist letztes Jahr errichtet worden. Natürlich wird das auch außerhalb der Elefantenfeste genutzt. Wir haben zum Beispiel in 14 Tagen unser jährliches Parkfest an einem Wochenende. Das veranstalten vier Vereine aus dem Ort. Das ist praktisch das, was die Lücken füllt zwischen den Festen. Und dann gibt es natürlich auch noch andere Veranstaltungen hier in diesem Areal. Wir haben den Jugendclub hier. Ist ein Volleyballfeld, da wird Volleyball gespielt. Da gibt es andere Treffen. Es wird hier vermietet für Kindergarten oder für Schulen, die ja Abschluss drin machen wollen. Das ist halt ein schönes Areal an der Ilm. Ein bisschen mehr begrünt könnte es 32 noch sein. Wir geben uns Mühe, wollen ein paar neue Bäume auch pflanzen zukünftig. Das ist das Ziel und da arbeiten wir dran, dass das hier ein schöner Ort bleibt und der vielleicht noch schöner wird.
Ihr schwärmt ja immer wieder von eurem Verein und von eurem Vereinsleben. Jetzt möchte ich mal von euch wissen, ob ihr selbst eigentlich auch im Verein seid und mitwirkt. Und dann ist für mich interessant, mal zu wissen, wieso funktioniert bei euch das Vereinsleben so gut? Es gibt ja auch Orte, wo sie sagen, Mensch, hier ist, kannst du machen, was du willst, aber da kommt keiner aus dem Knick. Woran liegt das bei euch?
Ja, es ist so, dass wir in den Vereinen sind auch die Akteure, die jeweils auch das Leben mitbilden, die Bürger, die Mitglieder sind, auch in mehreren Vereinen zum Beispiel tätig sind. Und das ging mir zum Beispiel auch so. Und ich bin ja heute noch im Faschingsverein von Niederroßlau, im NCC.
Und dann die Reden.
auch, genau, zum Beispiel zur Schlüsselübergabe und so weiter, klappt das immer ganz gut. Und so haben wir auch den Sportverein, wir haben den Offroad-Club, wir haben mehrere Gartenvereine, wir haben die Sportler, ja, hatte ich schon gesagt, die Sportler, Jugendclub und so weiter, wurde auch schon erwähnt, sodass wir in der Gemeinschaft eigentlich immer das erreichen können, und zwar eine Zusammenarbeit, die Gemeinschaft selber bringt eigentlich immer die Höhepunkte, die man in der Gesellschaft eigentlich auch braucht. Und das ist das Schöne dran, wenn wir in der Gemeinschaft Feste feiern können und zusammen sind.
Mhm. Bist du auch irgendwie vereinsmäßig
aktiv? Ich bin in mehreren Vereinen. Ich bin Vorsitzender vom Feuerwehrverein, auch in der Wehr aktiv. Ich bin noch im Burg- und Heimatverein. Und man muss sagen, wie er es gerade sagt, natürlich ist jeder fast in ein oder zwei, manche sogar in drei Vereinen. Und das macht das halt auch aus. Die Vereine müssen sich untereinander verstehen und die Chemie muss stimmen. Und ich denke, das passt bei uns. Die vier Vereine, die das Parkfest machen, das klappt. Und dann gibt es noch viel mehr Vereine, die jährlich auch noch den Burgweihnachtsmarkt veranstalten. Und da merkt man, die Vereine können zusammenarbeiten, obwohl jeder andere Zielrichtung hat. Jeder hat eine andere Ausrichtung. Aber am Ende, wenn es darum geht, was gemeinsam zu machen, klappt das auch. Das merkt man beim Frühjahrsputz, bei unserem Projekttag im Herbst, wo wir gewisse Dinge machen, die die Gemeinde nicht so hinbekommt, wo wir mal mit ein paar Leuten tätig werden müssen. Und das ist das Schöne dran. Und ich denke, dadurch lebt der Ort. Und nur so können wir auch das Fest 32 gestalten.
Ihr seid ja nun so richtiger Landeier, wenn man so will. Was macht für euch das Leben im ländlichen Raum lebenswert? Also, wenn ich jetzt sagen würde, ihr kriegt ein schönes, eine schöne Wohnung mitten in Erfurt, 5 Jahre mietfrei,
nee, wäre das ein Angebot? Nee, für mich nicht, weil wir haben es gerade angesprochen, es ist wirklich die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft, die lebt und die hier Feste feiert, zusammen ist, sich gegenseitig unterstützt und auch viele Feste feiert. Das ist das Schöne an der Gemeinschaft in unserer Ortschaft und auch in vielen Ortschaften unserer Landgemeinde wird das Vereinsleben hochgehalten. Und ohne die Vereine lebt eine Ortschaft nicht. Dann ist eine Ortschaft eigentlich tot, weil nur dadurch, durch den Sport, durch den Faschingsverein und so weiter, durch die Feuerwehr, ist ja das Vereinsleben und auch das Ortschaftsleben wird dort begangen. Und das ist das Schöne dran.
Also ich finde im Ländlichen eigentlich auch so schön, dass die Menschen sich so verantwortlich fühlen. Also ich bin mit unserem Kameramann, mit dem Peter Reich, neulich zu irgendeiner Mucke hier gefahren, hatte irgendwo zu tun. Und da denke ich, was ist denn hier los? So viele Menschen hier in Niederroßla. Und habe dann hinterher mitgekriegt, da war Frühjahrsputz. Kann man sich ja in der Stadt gar nicht vorstellen, dass die Leute alle rausgehen mit dem Besen und sonst was und machen was. Das ist bei euch ja auch ein Highlight und bei euch immer wieder auch eine sehr, sehr hohe Beteiligung.
Das ist richtig. Dieses Jahr haben wieder über 100 Leute teilgenommen, aktiv teilgenommen. Und das ist halt, ja, weil jeder will auch, dass der Ort in Ordnung ist. Jeder will, dass der Ort sauber ist, dass es keine Dreckecken gibt, wie man so schön sagt. Und dass man sich wohlfühlt, wenn man sonntags spazieren geht, dass man sieht, ja, das ist durchaus schön und da guckt jeder, da könnte ich noch da was verbessern oder da. Es übernehmen jetzt mittlerweile viele im Ort auch Patenschaften für Grünanlagen, pflanzen selber was fühlen sich dafür verantwortlich, dass das auch unterhalten wird. Und ich denke, anders geht's nicht. Ein Stück weit muss jeder auch dazu beitragen, alles wird die Gemeinschaft oder die Gemeinde nicht mehr leisten können. Das wird nicht finanzierbar sein. Und deswegen sind wir auch ein Stück weit selber für uns und unsere Umwelt verantwortlich. Und das wird im dörflichen Bereich ein bisschen mehr gelebt, weil die Zusammenarbeit enger ist als vielleicht in der Stadt, die anonymer daherkommt mitunter.
Okay, da würde ich sagen, jetzt gehen wir aber noch mal zum Elefantendenkmal.
Das ja, ist eine gute Idee.
Das machen wir, genau.
Okay. Ja. So, wenn man natürlich in Niederroßla ist, führt kein Weg oder keine Straße letztlich am Elefantendenkmal vorbei. Jetzt müsst ihr uns trotzdem noch mal ganz kurz was zur Geschichte erzählen. Wieso ist wirklich nun Niederroßla auf den Dickhäuter gekommen?
Okay, ich würde das mal in kurzen Zügen zusammenfassen wollen. Es war 1857 in Apolda, hat eine Wandermanagerie, nannte man das damals, gastiert. Die hatte als Attraktion den Elefanten dabei. Der war natürlich tagsüber in den Verschlag drin, damit ihn die Bevölkerung noch nicht sah, weil die sollten ja Geld bezahlen in der Vorstellung. Und das war im Februar und er hat in benachbarten Scheune hat er gefrorene Rüben gefressen. Er hat Koliken gekriegt, ist ausgebrochen, aus der Polda raus, über die Höhe, nach Niederroßla rein, fiel immer wieder hin. Die Sänger hatten Sangestunde in der Kurve oben, in der Gaststätte damals. Die sahen das und dachten, um Gottes Willen, wenn das Tier in der Ortschaft verendet, muss die Gemeinde das bezahlen, die Entsorgung, alles. Das muss raus zum nächsten Ort Richtung Pfüffelbach-Wersdorf. Die hatten solche langen Gehstöcke, zylinderlange Gehstöcke, haben den immer gekitzelt. Er ist wieder aufgestanden oder gepiesackt. Der ist aufgestanden, wieder ein paar Schritte, wieder zusammengebrochen. Immer weiter. Schließlich und endlich haben sie es nicht geschafft, den komplett aus der Ortslage rauszutreiben. Im Elefantental Richtung Wersdorf in der Hohle ist er zusammengebrochen, gestorben. Und am Ende gab es einen großen Gerichtsstreit. Den Gerichtsstreit von der Wandermannescherie gegen die Sänger, gegen den Gesangsverein. Den haben die Sänger verloren nach langem Hin und Her, mussten eine Strafe zahlen. Und da hat man natürlich gedacht, was kann ich aus dem misslichen Geschick noch machen? Ich mache ein Fest draus. Alle 25 Jahre das Elefantenfest feiern wir den toten Elefanten, den die Niederrosslauer tot gekitzelt haben, wurde dann gesagt. Und seitdem sind wir Kitzelbach und seitdem haben wir unsere Geschichte.
Ja, schön. Wenn man jetzt mal, sieben Jahre vorausblickt, wenn ihr in sieben Jahren dann euer nächstes, sechstes großes Elefantenfest begeht und blickt dann zurück auf das Fest von vor 25 Jahren. Wie hat sich in dieser Zeit der Ort verändert? Was hat sich hier getan? Was sind so Highlights in eurer Entwicklung?
Ja, das kann man ja gut beschreiben. Es wurden sehr viele Straßen saniert. Die Straße am Sportplatz wurde gemacht. Die Turnhalle wurde saniert, wo alle Vereine drin auch ihre Proben und so weiter drin machen. Dann wurde die Witzlehmstraße, Rosa-Luxemburg-Straße wurde saniert. Wir haben den Schlosshof, der gemacht wurde und vieles mehr. Bis hin zu dieser Anlage, die wir neu gestaltet haben, um letztendlich auch die Lebensqualität auch hochzuhalten. Und dass die sich letztendlich, die Bürger hier auch wohlfühlen. Und da hat sich natürlich einiges getan. Und wir haben noch sieben Jahre vor uns, wo vielleicht auch noch einiges gemacht werden muss. Und
ja, zum Beispiel?
Ja, wir haben noch die Zettelstädter Straße vor uns, die auch noch gemacht werden muss, nur mal als Beispiel. Und vielleicht noch ein paar Verschönerungsgeschichten, die wir gerne durchführen möchten.
Na Ralf, eine große Sache, die wir haben, ist eigentlich das Dorfgemeinschaftshaus. Niederrosslau hat nichts mehr
Richtig. Im
Winter zum Feiern. Wir haben einen Faschingsclub in NCC, der ist seit fast 10 Jahren im Exil in Zottelstädt. Und das ist so ein Anliegen gewesen. Wir wollten auf der Fläche da vorne neben der Feuerwehr mit Fördermitteln gern ein Dorfgemeinschaftshaus bauen. Ist uns nicht gelungen. Jetzt gibt es eine private Initiative hier auch im Dorfplatznähe. Und da hoffen wir, dass wir mit Unterstützung von Förderprogrammen dort was hinbekommen, dass der Fasching wieder in Niederrosslau stattfindet. Weil das ein wesentlicher Anker ist, auch fürs Vereinsleben. Und das wäre so ein Highlight, denke ich mal, wenn wir das schaffen. Das wird auch für das Elefantenfest ein großer Gewinn sein. Und was haben wir noch gemacht? Einen Friedhof haben wir gemacht. Viel auf dem Friedhof, Mauer, Friedhofsmauer, Wege, alles neu angelegt. Das gehört auch zum Ort dazu. Das wird auch sehr geschätzt von den Leuten, weil auch das muss in Ordnung sein, der letzte Weg. Auch das muss gut aussehen.
Das ist richtig, ja. Und letztendlich kann man sagen, dass wir dann doch gut gerüstet sind für das nächste Elefantenfest.
Dann wünschen wir euch für die verbleibende Vorbereitungszeit alles Gute, dass es auch in eurem Ort weiter vorangeht, dass ihr das ein oder andere vielleicht wirklich auch noch reist. Alles Gute, liebe Zuschauer, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Ja, liebe Zuschauer, und das war's auch schon wieder mit unseren Beiträgen hier bei Thüringen TV. Ich wünsche Ihnen eine ganz wunderbare restliche Woche, ein schönes Wochenende und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Tschüss.